Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Matthias Stadelmeier von TradeDoubler. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo Erik, schön, dass ich da sein darf heute.
Ich freue mich auch sehr. Wir wollen heute über Affiliate Marketing sprechen, über die Zukunft, die Gegenwart, vielleicht auch über die Vergangenheit von Affiliate Marketing. Affiliate Marketing ist ja eine der ältesten Performance Marketing Disziplinen. Aber bevor wir da tief einsteigen und gucken, wie es dem Affiliate-Marketing eigentlich so geht und was wir noch von Affiliate-Marketing erwarten können. Bitte stell dich doch mal kurz selbst vor, bitte.
Das ist eine gute Idee. Ist auch eine gute Idee, grundsätzlich über Affiliate-Marketing zu sprechen.
Findest du? Wir hatten im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, ob Affiliate-Marketing nicht so einen gewissen Bedeutungsverlust erfahren könnte. Aber ich freue mich umso mehr, wenn du das anders siehst. Oder ich weiß gar nicht, wie ich sehe. Aber schieß erst mal los.
Nee, dafür bin ich da.
Wer bist du, was machst du?
Ich fange mal mit TradeDoubler an, das ist viel wichtiger als ich. TradeDoubler ist Pionier im Performance-Marketing, ein führendes Affiliate-Marketing-Netzwerk hier in Europa. Wir bieten unseren Kunden vor allem Performance-Marketing- und Technologielösungen an, mit dem Fokus, nachhaltige und relevante Ergebnisse für sie zu erzielen. Das machen wir mit unserem Netzwerk, wir machen es mit unserer Technologieplattform und der Expertise, die wir in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben. TradeDoubler selbst ist 1999 in Stockholm gegründet worden, ist eine Aktiengesellschaft, die dort auch an der Börse notiert ist. Heute haben wir ungefähr 250 Mitarbeiter in 15 Büros in Europa, wie ich gerade eben schon gesagt habe, und arbeiten mit circa 2000 Kunden, die Affiliate-Programme, Affiliate-Kampagnen über uns in circa 80 Ländern managen oder durchführen. Ich selbst bin seit 2007 bei TradeDoubler. Ich habe als Account Manager hier im Münchner Büro angefangen, wo ich jetzt gerade sitze. Habe dann viele unterschiedliche Rollen gehabt, entweder im Account Management und dann vor allem im Vertrieb. Ich war hier in München, ich war in London und bin seit 2014 CEO. Es macht mir viel Spaß und bin mit Herz und Seele bei TradeDoubler und natürlich auch im Affiliate Marketing tätig.
Sehr schön, da war ja schon fast ein kleiner Sales Pitch, da muss man sagen, Elevator Sales Pitch, aber das ist total in Ordnung. Jetzt gab es ja, vielleicht gucken wir mal auf den Markt im Allgemeinen. Es gab ja da viel Konsolidierung, es gab in den Markt einen großen Zusammenschluss von zwei großen Player, von Affilinet und Zanox zu Awin. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, und ich glaube, im UK-Markt gab es auch jede Menge Merger. TradeDoubler ist, ja, wie du schon sagst, ist einer der ersten wirklich paneuropäischen Player. Ich überlege gerade, ob er nicht vielleicht sogar der einzige die anderen sind dann auch sehr schnell europäisch geworden.
Wir waren der erste 1999, aber das ging dann recht schnell. So 2000, 2001 haben wir die Büros in den Ländern aufgemacht. Da waren die anderen dann auch recht zeitnah hinten.
Es ist fair zu sagen, dass Affiliate Marketing mal sowas wie die erste und die Grundlagendisziplin im Performance Marketing war, neben der organischen Suchoptimierung?
Kann man schon so sagen. Also vor allem im Display-Bereich sind eigentlich alle Kampagnen, alle Marketingmaßnahmen über Affiliate Marketing abgebildet worden. Sogar Suchmaschinenmarketing war am Anfang eine Disziplin oder eine der Traffic-Quellen, die wir im Affiliate Marketing gemanagt haben. Das ist eine der Sachen, die sich im Laufe der Zeit dann schon grundlegend geändert haben, dass sich eben verschiedene Kanäle etabliert haben, nun als eigene Kanäle wahrgenommen werden, nicht mehr über Affiliate-Marketing abgewickelt werden. Aber so ist die Evolution im Laufe der letzten 20 Jahre dann eben immer weitergegangen. Aber ganz am Anfang, gerade eben durch die Flexibilität und auch die Technologiebasis, das Tracking, hat Affiliate-Marketing da schon, glaube ich, eine Vorreiterrolle gespielt, ja.
Okay. Ist das jetzt immer noch so? Also du hast schon an der Frage. Es gibt ja durchaus Stimmen im Markt, die sagen, dass Affiliate-Marketing ein bisschen in die Tage gekommen ist und dadurch, dass Advertiser immer, technologisch auch schon ganz gut selbst abwickeln können, der Draht zum Publisher in vielen Situationen gar nicht mehr so schwer ist, aufzubauen ist und es gibt so manche, die sagen, die bezweifeln den Mehrwert von Affiliate Marketing in ihrem Marketing-Mix ab. Aus Gründen, auf die wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen kommen werden. Aber wie siehst du den Markt? Ist Affiliate Marketing als Gattung über seinen Zenit hinweg?
Das sind jetzt ganz viele Sachen, die du mich gefragt hast. Da würde ich gerne vielleicht mal bei dem Anfang, was du gerade gesagt hast, über die Sicht auf Affiliate Marketing. Da gibt's, glaube ich, zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist der aus unserer Branche heraus, aus der Online-Marketing, Digital-Marketing, Performance-Marketing-Branche. Insgesamt natürlich, wenn man die ganze Industrie sieht, eine relativ kleine Branche. Die meisten Leute kennen sich. Da wird über Trends gesprochen, da wird über Innovationen gesprochen, da wird drüber gesprochen, was ist jetzt gerade wichtig, was wird morgen wichtig sein, wie geht's mir, wie geht's den anderen, wer ist ein bisschen besser, wer hat die beste Technologie und so weiter. Was ich damit sagen will, das ist relativ auf die Branche selbst bezogen. Und da gibt's natürlich Wettbewerb, das sind in der Regel dann natürlich auch häufig die gleichen Leute. Und da werden solche Fragen diskutiert, wie ist Affiliate-Marketing noch relevant, welche Kanäle, Traffic-Quelle im Affiliate-Marketing sind relevant. Da bringt jeder aber natürlich zu einem gewissen Teil auch einfach seine eigenen Ansichten mit rein und pusht natürlich die Themen, die er selbst hat. Die andere Sicht, die aus meiner Sicht natürlich dann sehr, sehr viel relevanter ist, ist die Kundensicht. Und da ist für mich als Affiliate-Marketing-Anbieter oder Tradable als Affiliate-Marketing-Anbieter natürlich erstmal wichtig zu sein, was bieten wir unseren Kunden eigentlich an? Wir bieten unseren Kunden eine Technologieplattform. Das sind zwei Hauptkomponenten, wenn du es vereinfachen möchtest. Das eine ist das Tracking. Die ganze Daten-Tracking, wir tracken Sales, wir tracken den Traffic, wir deduplizieren, wir bieten User Journey und so weiter, viele Funktionalitäten, aber im Grunde genommen einfach das Tracking. Und das zweite sind Zahlungen. Wir zahlen für den Advertiser, den Publisher für eine Dienstleistung aus. Das sind die zwei technischen Komponenten, die wir anbieten. Und dann drittens natürlich eine Dienstleistung. Wir kennen uns aus. Wir können Advertiser entsprechend beraten, mit welchen Publishern solltest du arbeiten, was funktioniert gut, was funktioniert in welchen Märkten gut, wie viel solltest du dafür bezahlen. All diese Beratungen, wir bringen die beiden zusammen. Wir helfen den Advertisern, relevante Ergebnisse zu erzielen, also ihre Ziele zu erreichen. Wir helfen Publishern auf der anderen Seite, ihr Inventar zu monetarisieren. Und genau diese Dienstleistung, also die Mischung aus der Technik und der Beratungsdienstleistung, ist im Markt genauso gefragt aus meiner Sicht wie eh und je. Wir bieten den Advertisern einen klaren Mehrwert, weil wir einmal diese ganzen Beziehungen zu den Publishern natürlich managen, tracken, Zahlungen übernehmen und die Advertiser natürlich dabei auch dann neutral und branchenübergreifend, also kanalübergreifend im Affiliate-Marketing beraten. Auf der anderen Seite den Publishern den Zugang zu den Advertisern geben, sodass sie dort Geld verdienen können. Und das im Grunde hat sich in all den Jahren, in denen ich im Affiliate-Marketing bin, eigentlich überhaupt nicht verändert.
Mhm. Könnte man ja sagen, dass was sich verändert hat, ist, wenn man mal die Punkte durchgeht, die du genannt hast, die ich total nachvollziehbar finde. Ne? Ich meine, so ist der Affiliate-Marketing auch groß geworden. Aber du sagst, ihr seid 99 gestartet. Ich weiß gar nicht, wann Affiliate und Zanox damals gestartet sind oder die anderen. Ne? Ich weiß nicht, Commission Junction und wie hieß der Laden, der danach von AOL gekauft wurde. Also naja, egal, es gab jede Menge auch wirklich richtig große Player, die zu dem Zeitpunkt auch Milliardenbewertungen hatten, also schon ein, zwei Jahre nach Gründung. Und da war ja so etwas wie allein das Tracking in der Zeit auch wirklich spektakulär, weil die meisten Advertiser gerade im E-Commerce auf der Zeit noch auf Logfile-Basis arbeiten mussten. Das ist natürlich richtig schwer. Deduplizieren, super, super herausfordernd, finde ich für viele Advertiser noch erstaunlich herausfordernd. Also vielleicht muss man nochmal deduplizieren erklären. Matthias, magst du mal kurz erklären, was deduplizieren bedeutet?
Es geht um die Zuordnung für Sales. Der Advertiser zahlt eine Provision an den Publisher und er möchte natürlich nicht einen Sale mit verschiedenen Kanälen zugewiesen bekommen, sondern er möchte klar sehen, dieser Sale ist über Suchmaschinenmarketing gekommen oder ist über Affiliate-Marketing gekommen und von dem Publisher. Die Deduplizierung vergleicht die Tracking-Methoden, in der Regel die Cookies, und stellt so sicher, dass der Advertiser den Sale richtig zuordnet und dann auch nicht doppelt zählt oder doppelt sogar bezahlt.
Vielleicht kommen wir auf das Thema nochmal drauf, wenn wir über das Thema Transparenz sprechen. Mhm. Also eine richtige Herausforderung, gerade wenn eine Customer Journey mehr als nur einen Kontaktpunkt hat. Und das ist etwas, was bis heute, also im Jahr 2020, noch herausfordernd ist und was natürlich in den frühen 2000ern richtig herausfordernd war. Mhm. Das Thema Technologie, also auch weitere Abrechnungen, also es gab ja auch Private Networks, oder gibt es die immer noch, das finde ich nochmal aus meiner Sicht bis heute noch herausfordernd, weil so Micropayment, je nachdem mit welchem Procurement-Setup man unterwegs ist, macht man das entweder über Agenturen, die wiederum Affiliate-Marketing-Netzwerke nutzen, oder man macht das vielleicht auch selbst, aber das ist in jedem Fall eine Riesenherausforderung. Und übrigens auch eine der größten Leistungen von Affiliate-Marketing bis heute, dass sie nicht nur große Volumina bewegen können, sondern durchaus auch den Longtail zwischen Advertisern und Publishern irgendwie zusammenbringen können, die dann auch wirklich auf so einer fast Micropayment-Ebene, sagen wir mal, Angebot und Nachfrage zusammenbringen können, wie so ein Marktplatz. Dennoch muss man irgendwie sagen, wenn man jetzt hier anguckt, wie so die Spendings aussehen, also jetzt nochmal auf der Publisher-Seite, wir haben ja auch andere Marktplatz-ähnliche Modelle, wie zum Beispiel die Google-Welt, ne? AdSense gibt es schon lange, aber die Double-Click-Welt, alles was versteigerungsmäßig ist, da steht doch dem Markt jetzt nicht mehr so zur Verfügung, weil ich als Publisher meine Monetarisierung über Criteo, Facebook, Google etc. Ja durchaus ähnlich, wenn nicht sogar noch effizienter machen kann als über Affiliate-Marketing, oder?
Mhm. Naja, es gibt eine Reihe von Sichten. Also einmal kann man sich das ganze Marktwachstum selbst natürlich angucken, wenn man das vergleicht. In allen europäischen Ländern, vor allem natürlich den westlichen Ländern, aber auch in den USA, Affiliate Marketing wächst so um die 10% jedes Jahr. Jahr nach Jahr, das geht seit 2014, seit 2015 so, ist sehr, sehr stabil. Wächst in der Regel mehr als E-Commerce selbst. Was bedeutet, dass Affiliate-Marketing im Marketing-Mix des Advertisers eher Marktanteile gewinnt als verliert?
Es gibt das alle möglichen. Das ist erstaunlich, ne? Liegt das daran, dass jetzt mehr so Brands in den Markt kommen, die auch E-Commerce machen? Oder ich finde das eine spektakuläre Aussage.
Also, es liegt einmal an Brands natürlich. Es liegt daran, dass mehr oder weniger jeder, der im Internet irgendwas verkauft, auch Affiliate-Marketing betreibt. Wir haben alle Arten von Kunden über Travel, Finance, Versicherungen, alles, was E-Commerce betrifft, Retail, Fashion. Es gibt eigentlich niemanden, der im Internet handelt, Waren verkauft, der kein Affiliate-Programm hat. Und dann hat es ein Kunde von uns vor kurzem sehr gut auf den Punkt gebracht, weil ich ihn gefragt habe, ein großer Kunde von uns, wie denn der Ausblick ist für Affiliate-Marketing, ob er glaubt, dass er eher mehr investieren wird, gerade ähnliche Frage wie du, die ich an den Kunden weitergegeben hat. Und er gesagt hat, er denkt, dass Affiliate-Marketing sich gerade jetzt eher wieder noch mehr etablieren wird, weil alle anderen Kanäle, die er bedient, Social-Marketing, Suchmaschinen-Marketing, SEO und so weiter, sind so optimiert und zum Teil auch automatisiert, dass er selbst gar nicht mehr so viel Einfluss hat, die Umsätze über diese Kanäle zu steigern. Während Affiliate-Marketing als eine ganz andere Disziplin, die verschiedene Traffic-Quellen und Partner abdeckt, er viel mehr Kreativität und viel mehr Fantasie hat, neue Sachen auszuprobieren und eben über Affiliate-Marketing abzudecken. Wiederum wegen der Technologie und wegen den Zahlungen und wegen der Beratung, weil er kann Sachen ausprobieren, ohne dass er jetzt selbst irgendwie an seinem Tracking irgendwas machen muss. Er muss sich nicht überlegen, wie bezahle ich die Partner, wo kriege ich die her? Das machen ja alles wir. Ja, und dann kommen wir mit Ideen zu ihm, wir diskutieren das mit ihm. Und die Frage habe ich mehreren Kunden gestellt und ich habe eigentlich immer die gleiche Antwort bekommen. Also wir kriegen sehr, sehr positives Feedback. Nicht jetzt einfach was wir machen, sondern sehr positives Feedback über Affiliate-Marketing selbst, weil es eben so kreativ ist und weil es natürlich eigentlich immer eine Art Inkubator bleibt, in dem neue Sachen ausprobiert werden. Mhm. Darf ich noch was dazu sagen?
Sehr gerne, ich würde gerne zu.
Was mich nochmal drin bestärkt hat, ist jetzt gerade während der Corona-Krise, uns fällt jetzt auf, dass sehr, sehr viele Advertiser und auch Partner, also Publisher mit uns arbeiten, mit Affiliate-Marketing arbeiten, die über andere Kanäle nicht mehr die Umsätze machen können, die sie vorher gemacht hat. Wir arbeiten heute mit MSN zusammen, also Microsoft News. Wir arbeiten mit Burda, wir arbeiten mit Ströer. Wir kriegen jetzt Affiliate-Kampagnen von Media-Agenturen. Wir arbeiten mit Medienhäusern in den anderen Märkten zusammen. Das sind alles Unternehmen oder Partner, die natürlich vorher versucht haben, ihr Inventar über CPM oder CPC zu monetarisieren, die sich jetzt an uns wenden und sagen, könnt ihr uns bitte helfen, weil unsere Kunden wollen nur noch nach Performance bezahlen und eben keine Branding-Kampagnen im Moment fahren. Mhm. Also das ist wieder so ein Punkt, wo ich finde, dass man die Werthaltigkeit des Affiliate-Marketings und des Performance-Marketings an sich, der Kunde bezahlt für das, was er tatsächlich bekommt, und hat das sehr, sehr gut messbar über die Technologie. Da sieht man das sehr, sehr schön und sieht die Werthaltigkeit und auch die Stellung im Markt von Affiliate-Marketing.
Okay, ja, super, sehr interessant. Ich würde dich gerne später nochmal überhaupt zu deinen Corona-Erfahrungen befragen, was du da beobachtet hast, wie sich Märkte verändert haben. Ich würde gerne nochmal auf das Thema der Transparenz eingehen. Du weißt ja, wir nehmen hier aus Gründen immer so ein bisschen mehr so diese Advertiser-Perspektive ein, wobei mich also die Publisher-Welt natürlich genauso interessiert, weil im Grunde sind das ja die Partner, mit denen man dann am Ende zusätzliche Reichweite und Wachstum generieren möchte. Aber es gab ja, ist auch kein Geheimnis, und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, durchaus so ein bisschen, sagen wir mal, Bauchschmerzen, was Affiliate Marketing für Herausforderungen im Sinne der Transparenz bedeutet. Viele Advertiser sind ja sehr stark damit beschäftigt, nochmal die Nachhaltigkeit von Sales oder so die Authentizität von Sales auch wirklich zu hinterfragen, um diesem Gedanken you pay what you get wirklich nochmal nachvollziehen können. Also ich glaube, wir beide wissen ungefähr, welche Phänomene damit gemeint sind. Also jede Menge Sales, die nur so aussehen, als seien es wirklich Sales oder schon da Umsätze, also Umsätze, die auf anderem Wege gewonnen werden, aber dann nochmal eine Affiliate-Provision verursachen, und damit ist gar nicht nur oder primär eure Netzwerkprovision gemeint, sondern das, was am Ende dem Publisher bezahlt wird. Das setzt ja auch voraus, dass der Advertiser sehr, sehr eng seine Affiliate-Umsätze so nachvollziehen muss, also sie praktisch in Manndeckung nehmen muss, um wirklich dann auch zum Beispiel den schwarzen Schafen oder den Methoden, die er vielleicht noch nicht gleich verstanden hat, auch wirklich Einhalt zu gebieten. Also kennst du dieses Phänomen? Woher kommt es? Und was könnt ihr als Netzwerk dagegen tun oder dafür tun, dass der Advertiser auch wirklich nur dafür zahlt, für das er denkt, er wirklich zahlen möchte?
Ich denke, das ist eher ein älteres Thema und mittlerweile auch eher ein künstliches Thema. Wir arbeiten und meines Wissens nach all unsere Wettbewerber auch, also die relevanten Wettbewerber zumindest, wir arbeiten vollkommen transparent. Das heißt, jeder Advertiser, Publisher auf der anderen Seite auch, hat über unsere Reports und im Übrigen auch über unsere API-Schnittstellen Zugang auf alle Daten, die wir tracken. Jeder Advertiser kann sehen, mit welchen Partnern er im Affiliate-Netzwerk zusammenarbeitet, welche Webseiten dahinter sind, welche Werbemittel genutzt werden, wo ein Sale herkommt, zu welcher Zeit dieser Sale passiert ist, auf was vorher geklickt wurde, auch den User-Journey davor. Also von diesem reinen Ansatz her, das war früher in der Vergangenheit nicht so. Also vor 6, 7, 8 Jahren waren vielleicht viele Affiliate-Marketing-Programme noch blind. Die Publisher sind nicht angezeigt worden oder die Webseiten sind nicht angezeigt worden. Alle diese Daten sind transparent verfügbar für den Advertiser. Es gibt Unterschiede natürlich auch auf Advertiser-Seite. Es gibt Advertiser, die sagen, ich möchte Volumen haben, bring mir so viel Sales, wie du willst. Wo sie herkommen, ist mir wurscht.
Gibt das Advertiser, ist egal, ob das sagen. Bestandskunden sind, genau, die Bestandskunden, die richtig. Dann sehr wahrscheinlich richtig. Sowieso bestellt.
Richtig, aber der Advertiser zahlt vielleicht eine niedrigere Provision für diesen Sale. Also das ist dieser zweite Aspekt. Das ist immer eine Verhandlung zwischen dem Advertiser und dem Publisher. Genauso wie wenn ich bei einem großen Verlagshaus Werbung buche, dann ist es ja auch immer wieder eine Verhandlung aus der Stärke zwischen dem Brand des Advertisers und des Publishers. Für was bezahle ich und was bekomme ich dafür? Wenn der Advertiser sagt, ich möchte viele Sales und zahle beispielsweise 1 Euro pro Sale, dann werden die entsprechenden Publisher natürlich dann darauf arbeiten und wir werden es entsprechend steuern. Wenn wir sind vor kurzem mit einem bekannten Streaming-Anbieter gestartet, der hat gesagt, ich vergüte nur Neukunden. Neukunden, die sich zum ersten Mal bei mir anmelden. Auch keine, die gekündigt haben und wieder kommen, nur Neukunden.
Ja, schlau.
Ja, vernünftig. Richtig, der zahlt mehr für den Neukunden, weil anders würden die Publisher natürlich nicht auf dem Programm arbeiten. Funktioniert ganz wunderbar. Wir steuern die Maßnahmen und optimieren sie entsprechend mit den Partnern, die auf dem Programm arbeiten, immer mit dem Fokus, die Ziele und die Ergebnisse des Kunden zu erreichen. Deswegen verstehe ich immer diesen Ansatz nicht und ich glaube auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, einmal Branchen-Insight-Sicht und einmal Sicht des Advertisers. In der Branche wird sowas immer wieder diskutiert. Die Diskussion mit Advertisern selber habe ich eigentlich auch noch nie gehabt.
Okay, ich will dir meine Perspektive näher bringen, warum ich drauf komme. Und ich kann nicht sagen, wie groß das Phänomen ist. Und vielleicht ist das in der Natur der Sache, dass wir praktisch immer nur die wenigen Fälle finden, die ineffizient sind. Was ich damit meine, und klar, das sind Muster, die es schon ganz lange gibt, aber sie gibt es auch im Jahr 2020 noch, sind zum Beispiel Advertiser-seitige Programme, die eine Vergütung halt über alles machen. Da wird der Neukunde genauso verprovisioniert wie der Bestandskunde. Mhm. Oder zum Beispiel auch der über Gutschein initiierte Kunde, also der ja eine Erlösminderung verursacht, genauso vergütet wie der nicht über Gutschein gekommen ist, egal ob Neu- oder Bestandskunde. So, jetzt kannst du sagen, ja, wenn dem Advertiser das transparent ist, würde ich dir sagen, aus meinem Auditing-Geschäft würde ich sagen, ja, das ist vielleicht demjenigen der Schnittstelle zum Affiliate-Marketing transparent und vielleicht hat er einfach auch nur schlechte Zielvorgaben, weil er eine Kur über alles kriegt, die er einhalten muss und dann ist es vollkommen egal, wie er das zustande kriegt. Ne? Also eine reine Kosten-Umsatz-Relations-Vorgabe innerhalb eines Advertisers bevorzugt natürlich, weil es viel einfacher ist, wenn in dem Moment, wo ich dann einfach sage, okay, dann klatsche ich halt noch eben eh schon da Kunden noch ein Tracking-Pixel dazu, jetzt mal ganz salopp gesagt, und erreiche meine Ziele so mal auf der oberflächlichen Ebene trotzdem. Ne? Also Cashback-Programme, Gutschein-Publisher-Programme, Brand-Bidding, SEO, so mal Kannibalisierung, also wenn ich im Grunde meine Wettbewerber auf generischen SEO-Begriffen durch Affiliate-Provision fördere, aber auch zum Beispiel Brand-Hijacking, also URLs und Domains, die, sagen wir mal, Vertipper-Domains sind, die, da wirst du jetzt sagen, wieso ist das transparent, kann man Transparenz machen, aber die entweder der Advertiser in seiner eigenen Organisation nicht richtig versteht und richtig steuert oder die zwar kurzfristig transparent machen, also wo schwarze Schafe auf der Publishing-Seite abgestellt werden und wir innerhalb von wenigen Monaten, jetzt gar nicht so sehr bei euch, aber sagen wir mal in vielen anderen Netzwerken, die vielleicht nicht genauso hingucken, derselbe Publisher mit einer anderen Entity, andere Domains, irgendwelche Channel Islands, you name it, Entities wieder reinkommt und das gleiche Spielchen mit dem Advertiser wieder macht. Also diese ganzen großen Betrugsdinger oder Betrug ist ein großes Wort, aber nicht nachhaltigen Geschäftsmodelle vom Post-View, also nicht gewollten Post-View über wirklich grenzwertiges Cashback und Couponing, die hatten sehr oft auch Affiliate-Marketing oder Affiliate-Marketing-ähnliche Mechanismen mit involviert. Mhm. So. Und das, du sagst, das ist jetzt alles weg oder zumindest alles transparent?
Es ist erstmal alles transparent. Dann kommt es auf zwei Sachen an. Einmal liegt es natürlich in der Natur der Sache, wenn ich Traffic nur bei Google einkaufe, dann habe ich natürlich auch nur Google als Ansprechpartner oder ich kaufe Traffic nur bei Facebook ein, dann habe ich auch nur Facebook als Ansprechpartner und habe diese monolithische Struktur, wo ich ja dann einfach einen Partner habe und da bekomme ich halt das eine von diesem einen Partner. Wenn ich im Affiliate-Marketing arbeite, habe ich 1.000, 2.000 verschiedene Affiliates in meinem Programm, in meinem Netzwerk und das ist ja genau das, was ich will, diese Kreativität und diese Diversität. Und dass dort dann natürlich bei 2.000 Partnern auch immer wieder Sachen passieren, die ich nicht möchte, liegt dann natürlich irgendwie in der Natur der Sache, weil es da draußen natürlich immer wieder Leute gibt, die versuchen, auf irgendeinen Zug aufzuspringen, irgendeinen Hack nutzen irgendeinen Shortcut, um Geld zu verdienen, was dann wiederum natürlich unsere Aufgabe ist, solche Leute aus unserem Netzwerk zu entfernen. Es gibt immer wieder Phänomene, es gab mal Brandbidding, dann gab es ganz, ganz viele asiatischen kreativen Leute, Traffic, der darauf geschaltet worden ist. Das geht aber recht schnell. Also sowas merkt man sehr, sehr schnell, weil solche Versuche machen ja nur Sinn, wenn sie wirklich Sales generieren. Und sobald sie richtig Sales generieren, dann sieht man das auch in den Reports sofort. Und dann wird natürlich entsprechend gegengesteuert. Die Sales werden dann auch gelöscht. Da sind wir schnell. Ja, das kann natürlich in der Natur der Sache immer wieder passieren. Aber wir sind immer transparent. Und wir arbeiten immer mit unseren Advertisern natürlich anhand deren Ziele. Wir machen mit denen monatliche Meetings, QBRs, gehen die ganze Liste durch. Da kommen deine Sales her. Ist das das, was du möchtest? Wie können wir das nachjustieren? Und so weiter. Deswegen, in der Natur der Sache ist es anders. Da hast du vollkommen recht. Ja, aber das liegt ja eben daran, einfach am Modell. Aber früher mag das ein größeres Thema sein. Heute, nicht nur bei uns, sondern allgemein in der Affiliate-Branche, denke ich, dass das sehr gut gemanagt ist.
Das finde ich auch einen wichtigen Hinweis, weil das ist, es hilft ja nicht, wenn ihr transparent seid, aber der Advertiser seine Mitwirkungspflicht ist ja, im Grunde hat er ja mehr eine Mitwirkung als eine Mitwirkungspflicht. Er muss ja selbst praktisch die Programme, die Vergütung und auch nur mal die Freigabe der Sales und das nachvollziehen, ob an seinem Point of Truth der Sale wirklich stattgefunden hat, mit oder ohne Neukunde. Wenn der Advertiser dort nicht mitspielt, dann bringen ja auch eure Angebote an Transparenz und an Reviews nichts. Diese Audit-Fälle, die ich vorhin genannt habe, die haben übrigens auch alle gemeint, dass der Advertiser sie über Jahre nicht wirklich nicht genau hingeguckt hat. Das ist aus meiner Sicht ein sicherer Weg, um sich nicht nachhaltige
Es ist aber gleiche, wenn ich zu einer DSP gehe und irgendwelche Einstellungen habe und sage, zu dem Preis kaufe ich Traffic, dann werde ich zu dem Preis auch Traffic kaufen, wenn ich da 2 Jahre lang
dran bin. Ja, sehr guter Punkt. Ja, du hast total recht. Nur sehr guter Punkt. Nur DSP, eine DSP ist kein Einsteigerinstrument, während Affiliate Marketing sich schon immer als sehr niedrigschwellig, sehr schnell erfolgsbasiert positioniert hat, aus meiner Sicht auch zu Recht. Und das ist natürlich die Gefahr bei Einsteigern oder Advertisern mit einem aus irgendwelchen Gründen sehr geringen Effizienzansprüchen, die erwischt es dann eher, als dass sie wirklich, aber du hast total recht, das ist jetzt nicht nur im Affiliate-Marketing, dass wenn ich nicht genau hingucke, dass ich dann im Grunde meine Ziele auch nicht erreichen kann. Gut, an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz ein kurzer Disclaimer. Wir kennen uns nicht nur schon lange aus der Branche und sind auch befreundet, sondern wie es der Zufall will, bin ich auch seit irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Jahren Aufsichtsrat bei TradeDoubler. Wenngleich es, glaube ich, auch kein Geheimnis ist, dass ich nicht Aufsichtsrat dort geworden bin, weil ich so ein großer Fanboy von allen Affiliate-Netzwerken bin, sondern weil ich durchaus sehr, 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 sehr kritisch auf, sagen wir mal, das Zusammenspiel zwischen Affiliate-Marketing und Advertisern gucke. Aber das hier nur an dieser Stelle, hätte ich am Anfang sagen sollen, das nur mal so als kleiner Disclaimer, ist eh eine öffentliche
Information. Du nutzt das Format, um mir mal richtig auf den Zahn zu fühlen jetzt. Finde ich gut.
Endlich mal. Endlich mal. Lass uns mal apropos auf den Zahn fühlen. Beschreib mir noch mal ein bisschen so den Markt. Jetzt, ich weiß nicht, wie sehr du über Wettbewerber sprechen möchtest oder kannst. Mich interessiert auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr der deutsche Markt als der ganze Rest. Aber wie ist denn das Leben für dich geworden, seit die zwei großen, also zwei anderen großen, Affilinet und Zanox zusammengegangen sind? Es gibt ja doch durchaus da jetzt eine Konzentration bei den Großen. Auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr Spezialisten, nehme ich so wahr. Mir fallen vor allen Dingen immer Finance-Ads auf als Spezialisten. Sonst so neue agenturähnliche Modelle, die im Grunde so eine Art Influencer-Geschäft machen, was auch durchaus Anleihen von Affiliate Marketing hat. Aber wie ist denn für dich so die Marktentwicklung durch diese Konsolidierung, die jetzt hier und da auch wirklich stattfindet? Ist das Leben für dich dadurch besser oder schwerer geworden?
Weder noch, muss ich sagen. Okay. Wenn wir uns mehr auf den deutschen Markt konzentrieren, wenn man ein bisschen international europaweit guckt, dann hat sich eigentlich kaum was verändert. Also die gleichen Player, die es in den letzten 10, 15 Jahren gab, die sind auch alle immer noch da. Teilweise mit einem bisschen anderen Fokus. Viele aber immer noch gemanagt von den damaligen Gründern auch. Ja, also es gibt es in Frankreich, in Skandinavien, in England, in Holland, überall. In Deutschland der Zusammenschluss von Affilinet und Avon, Zanox, das war natürlich eine größere Nummer und hat den Markt in Deutschland schon in Bewegung gebracht. Letztendlich, wenn man jetzt nach 2 Jahren, glaube ich, einen Strich drunter zieht, hat sich trotzdem eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Das sind ja beides Wettbewerber von uns gewesen, die eine gewisse Größe hatten, die sich jetzt zusammengeschlossen haben. Jetzt ist es einer, also jetzt steht ein Name drauf. Von den Geschäftsanteilen hat sich aber dann ja gar nicht eigentlich so viel verschoben. Ja, das ist ja dann halt aus, das ist halt jetzt eins, das gehört halt jetzt einem, vorher hat es zwei gehört. Wir haben viele Möglichkeiten jetzt im Markt. Wir stellen uns natürlich als Alternative dar. Dieser Zusammenschluss Avon und Affilinet ist natürlich wesentlich größer als wir. Ist klar. Es ist ja auch ihr Heimatmarkt, während wir aus Skandinavien kommen. Aber wir stellen uns als Alternative dar. Wir haben auch einen leicht anderen Ansatz, wie wir Affiliate-Marketing interpretieren. Eben sehr beratungsintensiv, sehr nah am Kunden. Und damit sind wir erfolgreich. Und die letzten 2 Jahre... Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir deswegen mehr Geschäft gewonnen haben oder vielleicht weniger, aber wir entwickeln uns da sehr gut und kriegen sehr gutes Feedback von unseren Kunden. Und es macht großen Spaß, hier im deutschen Markt zu arbeiten. Also deswegen.
Okay.
Eigentlich unterm Strich hat sich eigentlich wenig verändert.
Als Advertiser müsste ich ja schon fast ein bisschen die Sorge haben, dass durch diese Konzentration mir so ein bisschen der Wettbewerb abhanden geht. Ne? Weil jetzt bei internationalen Pitches, also bei Pitches, die jetzt nicht nur auf eine Mikroregion runtergehen, kann es ja im Grunde nur noch 2 Anbieter geben, nämlich Avon und euch.
Richtig. Bei internationalen ist es so. In den jeweiligen Märkten gibt es immer noch lokale andere Netzwerke. Da ist auch in Deutschland die Auswahl groß genug. Da gibt es auch, muss ich ganz fairerweise sagen, da gibt es auch einige, die einen echt guten Job machen. Ja? Mhm. Und dann muss man sich eben überlegen, was ist mein Geschäft? Es gibt Unternehmen, die konzentrieren sich eben auf Finance und Versicherungen beispielsweise. Ja. Es gibt andere, die konzentrieren sich eher auf kleinere Kunden mit Self-Service, Automatisierung. Es gibt andere, die fokussieren sich sehr auf Beratung und diesen qualitativen Ansatz. Sagen wir ja auch, Performance-Marketing und Technologielösungen bieten wir unseren Kunden an, also angepasst, customized, sehr nah am Kunden. Und da gibt's schon gravierende Unterschiede, wie was aufgeteilt wird. Wenn man mit den großen Publishern arbeiten möchte, dann wird die Auswahl natürlich ein bisschen geringer, weil die großen Publisher in der Regel dann auch nur mit den großen Netzwerken arbeiten. Weil wenn sie mit 5, 6, 7 verschiedenen Netzwerken arbeiten würden, dann ist das zu viel Aufwand. Also wenn man mit den großen Publishern arbeiten möchte, dann kommt man dann schon auch wieder in der Regel eher zu Avon oder zu uns.
Okay.
Das war aber vorher auch schon so.
Ja.
Außer, dass es da halt eben noch Affiliate gab, aber das ist halt jetzt eben eins. Ja. Und
ich muss auch sagen, wir haben auch immer versucht, ein bisschen, also aus meiner Sicht haben Affiliate-Marketing-Netzwerke früher sehr erstaunlich hohe Preistreue, Listenpreistreue gezeigt. Also eure Netzwerkprovision hat sich gerade in den ersten 10 Jahren ja irgendwie fast gar nicht bewegt. Und da konnte man, also da musste man schon viel Fantasie, Geschick und auch Kaufkraft haben, um da ein bisschen was bewegen zu können. Und aus meiner, wie gesagt, Advertiser-Perspektive ist das immer noch ein sehr, zwar auf der einen Seite kompetitiver Markt und vermutlich eher kompetitiv, weil es gar nicht so sehr zwischen zwei Netzwerken ist, sondern auch es noch mehrere Alternativen gibt auf der technologischen und auch auf der Publisher-Seite. Gut, aber es gibt noch, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es gibt irgendwie noch keinen Preiskampf zwischen Affiliate-Marketing-Netzwerken.
Nee, den gab es. Es hat sich aber, glaube ich, stabilisiert in den meisten Märkten. Also wir hart, aber fair, würde ich sagen, ja, wie wir miteinander umgehen. Wir arbeiten aber auch zusammen, ja, also sowas wie BVDW oder IAB. In anderen Ländern gibt es die entsprechenden Branchenvereinigungen. Da arbeiten wir schon zusammen, um gemeinsame Qualitätsstandards und sowas zu haben. Affiliate Marketing ist da schon sehr erwachsen geworden. Wir sind natürlich im Wettbewerb. Wir wollen das jeweilig anderen Kunden gewinnen. Aber über den Preis geht das mittlerweile nicht mehr so sehr, weil auch Kunden verstanden haben, dass eine gewisse Qualität dann natürlich auch ihren Preis hat, einfach weil wir ja Beratungsdienstleistungen einbringen. Okay. Also wir investieren dann auch. Und das hat jetzt ein Niveau erreicht, das, glaube ich, okay ist. Und so die ganz verrückten Preise gab es nicht. Ich hatte sogar mal vor 1,5 Jahren in einem Pitch mit einem Kunden, den wollten wir unbedingt gewinnen, haben wir leider nicht. Wollten wir unbedingt gewinnen, haben einen sehr, sehr guten Preis angeboten. Da hat der Kunde gefragt, warum bietet ihr so einen günstigen Preis an, dann könnt ihr ja den Service gar nicht liefern. Ja, also das ist dann schon von Kundenseite auch so gesehen, hey, ich zahle lieber ein bisschen mehr und möchte dann aber auch was dafür haben. Und das hat sich eigentlich so etabliert jetzt.
Okay. Muss man sagen. Matthias, ich würde mit dir gerne noch abschließend einmal über deine Beobachtung während der Krisenzeit sprechen. Was kannst du da so berichten? Also E-Commerce ist ja, glaube ich, in vielen Märkten hat sich durchaus positiv entwickelt, aber kannst du so ein bisschen berichten, wer so die Gewinner und Verlierer in diesen letzten 2 Monaten waren?
Ja. Oder 3 Monaten? Ja, war natürlich eine große Überraschung. Im Arbeiten selbst hat es uns nicht so besonders wehgetan. Zum Glück arbeiten wir sehr digital, also alles, was wir machen hier, ist so. Das hat unsere Arbeitsabläufe und alles nicht durcheinander gebracht. Auf unserer Kundenseite natürlich gewaltig. Also da hat es ordentliche Verschiebungen gegeben. Die Branche, die mit Sicherheit für uns jetzt, also in unserem Netzwerk, am meisten damit zu kämpfen hat, ist das ganze Reisegeschäft, also Travel. Ja. Hotelketten, Fluglinien, Reiseanbieter, Reisebüros und so weiter. Das ist ein großer Teil von Affiliate-Marketing insgesamt. Und das ist natürlich mehr oder weniger null. Weil seit März, April auch, Mai dann im Grunde genommen keiner bucht. Es geht so langsam wieder los, vor allem mit lokalen Angeboten. Aber das hat für unsere Kunden in dem Bereich natürlich schon gravierende Auswirkungen gehabt. Was wir auch hatten, sind Sportwetten beispielsweise. Es gab kein Fußball mehr, also auch keine Sportwetten. Ticketverkäufe aller Art für Theater, für Kino und so weiter sind alles Sachen, die nicht funktioniert haben jetzt. Auf der anderen Seite alles, was E-Commerce ist, was richtig durch die Decke geht, ist Consumer Electronics, Furniture, also Möbel, ja. Fashion, alles, was Retail ist. Wir hatten Angebote, so Online-Investoren-Angebote, also um Aktien zu kaufen und so weiter. Ja. Das hat richtig gut funktioniert. Das sind alles Kunden, die davon profitiert haben.
Das ist durch die große Börsenbewegung, das kann man ja überhaupt auch so jetzt in Suchvolumen sehen, ne? Dass manchmal könnte man den Eindruck haben, dass das, was in Wetten runtergegangen ist, in Mikrodepots nach oben gegangen ist. Ne? Also vom Daytrading bis zum... Okay.
Ich habe mir unsere Top 30 Kundenliste, die ist eigentlich normalerweise recht stabil. Die hat im April und im Mai, also einfach nach dem jeweiligen Volumen, das über das Netzwerk abgewickelt ist, hat im April und im Mai jetzt vollkommen anders ausgesehen als in den Monaten davor.
Mhm. Durch den Mix in den
Warengruppen,
Geschäftsarten. Genau. Richtig. Genau. Okay, ja. Und wie kannst du das über unterschiedliche Länder, kannst du irgendwelche sagen, sind gewisse Länder stärker oder weniger betroffen gewesen? Ich weiß, ihr seid jetzt nicht in allen Ländern gleich stark, aber gibt's da, also ich hätte es erwartet, dass irgendwie Italien, Spanien, das muss man ja irgendwie kein Hellseher sein, dass die schneller erwischt hat, erholen die sich auch schneller? Oder stimmt das überhaupt, was ich annehme?
Ich weiß nicht, ob das, was wir bei uns in den Zahlen sehen, wirklich repräsentativ ist. Aber die Länder, die am schwersten davon getroffen waren, waren Frankreich und England. Mhm. Hat auch was damit zu tun, dass für uns der Reiseanteil in den beiden Märkten am größten ist. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich repräsentativ ist. Aber dieser Schock des totalen Lockdowns in Frankreich hat schon tief gesessen und es hat wirklich keiner mehr gekauft. Zum Teil sind die Leute ja auch nicht mehr in die Arbeit gegangen. Das heißt, es ist nichts mehr produziert worden. Oder es war einfach keiner mehr da. Also bei vielen Kunden haben wir einfach keinen Ansprechpartner auch mehr gehabt. Da waren viele Programme pausiert oder auf sehr, sehr viel niedrigeren Volumina. Das gleiche in England, da war die Unsicherheit sehr lange sehr groß, da waren auch Warenhäuser geschlossen, also Warehouses für die Lieferung, also die ganzen Lieferketten haben zum Teil nicht mehr so funktioniert, warum auch Retail-Kunden dann ihre Aktivitäten im Marketing eher runtergeschraubt haben, die hätten verkaufen können, aber nicht liefern, ja, das war ein Problem. In allen anderen Märkten und interessanterweise eben auch in Italien und in Spanien, wo wir auch einen großen Reiseanteil haben, dort wurde das aber aufgefangen durch andere Kunden. Das sind Märkte, die sehr, sehr gut performt haben jetzt. Deutschland auch, Polen, Skandinavien und Benelux, das sind die Gegenden, wo wir sind auch. Also dort haben wir eher bessere Ergebnisse gehabt.
Ja. Kannst du nochmal explizit zu dem deutschen, du hast es gerade schon kurz gestreift, Kannst du noch mal kurz über den deutschen Markt sprechen und sind wir wieder auf gerade in den letzten Wochen wieder auf normalen Niveau, weil du kriegst ja die Zahlen mehr oder weniger in Echtzeit auf deinen Schreibtisch oder auf deinen Monitor.
Die Zahlen waren, also das Volumen war eher höher während der Krise als niedriger, weil natürlich die Geschäfte geschlossen waren und sehr viele Leute einfach online eingekauft haben. Und natürlich gerade Kunden, die ihre Geschäfte zu haben mussten, sich natürlich darauf konzentriert haben, online zu verkaufen, dafür mehr Budget in die Hand genommen haben. Auf der anderen Seite, wir aber auch von Publisher-Seite sehr, sehr viel mehr Angebote hatten, weil wir eben Medienhäuser wie Burda oder Ströer und so weiter, die natürlich gekommen sind, hey, wir haben Inventar, wollt ihr es für Affiliate-Marketing anbieten? Mhm. Und deswegen hat Angebot und Nachfrage da sehr, sehr gut zusammengepasst und wir haben eher größere Nachfrage gesehen während der Krise hier in Deutschland.
Und wir hatten ja auch nicht diese großen Betriebsunterbrechungen, ne? Also ich habe das so bei unseren Kunden gesehen, da ganz selten, dass jemand irgendwas aus dem Homeoffice nicht machen konnte. Aber
auch die Lieferzeiten waren okay und sowas, ja.
Ja, genau.
Ich habe selber bestellt, ja. Und das war immer da. Also manche Sachen vielleicht mal 2-3 Tage später, aber kein Vergleich. Ich warte immer noch auf einen Brief aus Frankreich mit irgendwelchen, ich glaube seit 4 Wochen oder so. Das gab es bei uns nicht.
Okay, sehr spannend. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ob wir wieder auf Vor-Corona-Niveaus dann zurückfallen, in Anführungsstrichen, im E-Commerce, oder ob wir uns auf längere Sicht auf diese höheren Volumina einstellen können. Momentan sieht es ja so aus, als ob die Volumina natürlich nicht mehr so hoch sind wie im April und teilweise auch im Mai. Aber so die Zahlen, die ich so sehe, die deuten eher darauf hin, dass das zum Vorjahr nochmal ein deutlich höherer Schluck aus der Pulle ist in diesen E-Commerce-Geschäftsmodellen, was untypisch ist für den Trendverlauf der vergangenen Jahre.
Ja, aber um den Bogen wieder zurückzuspannen, also das war eben die positive Erfahrung gerade in Richtung Performance und Affiliate-Marketing. Viele unserer Kunden und auch Partner waren, glaube ich, auch echt dankbar. Wir haben uns da sehr bemüht, wir haben da alles rausgehauen und ich glaube, wir haben da vielen wirklich geholfen und ich hoffe auch, das bleibt. Also ich sehe unseren Kanal Performance Affiliate Marketing eher gestärkt. Die Leute sind zu uns gekommen, hey, könnt ihr was machen? Haben wir gemacht. Und das ist gut. Ja, hat auch gut getan.
Wir erwarten ja in vielen, gerade so im Fashion-Bereich, erwartet man ja die größte Rabattschlacht in der Geschichte des Handels. Helfen performance-orientierte Kanäle ja auch. Da bin ich mal gespannt, ob ihr da auch helfen könnt und vielleicht auch davon profitieren könnt. Super spannend. Matthias, wir kommen zum Ende, aber kein Ende ohne meine Abschlussfrage. Wie hältst du, Matthias Stadelmeier, denn dein profundes Wissen frisch?
Am meisten lerne ich über Erfahrungen. Ja, das ist am effektivsten. Das kann natürlich mal gut ausgehen, das kann mal schlecht ausgehen. Deswegen am meistens eigentlich über Gespräche. Ja, ich versuche mich zu unterhalten, in Kontakt zu bleiben, mit Leuten, die in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, näher dran, vielleicht nicht so nah dran, deren Erfahrungen, deren Expertise, Gedanken und so weiter, das hilft mir ungemein. Das macht mir am meisten Spaß. Wahrscheinlich lerne ich deswegen auch am meisten. Man muss auch mal was lesen, ja, mache ich auch. Aber du bist eigentlich eher aktiv und quatschen.
Seit ich dich in der Rolle des Gesamt-CEOs kennengelernt habe, ich kannte dich ja schon vorher, habe ich festgestellt, dass du auch verhältnismäßig viele Kundengespräche führst. Jetzt sind das ja manchmal auch so Pitch-Situationen oder vielleicht auch mal eine kritische Situation, aber wie ist denn das, wie kannst du das Feedback, was du von Kunden kriegst, irgendwie strukturiert verarbeiten? Also mit strukturiert meine ich, naja, du musst ja im Grunde das, was den Pitch ausmacht, irgendwie natürlich immer abziehen. Ne? Also wenn der irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wird mal gejammert über diese eine und jede, dann musst du ja filtern können, ist das jetzt, weil wir gerade in der Verhandlungssituation sind oder weil wirklich der Prozess schwierig ist. Und du hast ja nicht nur die deutschen Kunden, sondern du hast ja die europäischen Kunden dann für dir. Was lernst du da so raus? Achso, lernst du überhaupt was von?
Ja, genau, das, was ich gerade sage. Also ich komme ja aus dem operativen Bereich. Ich war hier Account Manager bei JW, ich war Sales Manager, ich habe alle möglichen Sachen gemacht, auch in allen Ländern, in denen wir aktiv sind. Und ich bin da sehr nah dran. Und das ist auch das, was mir bei der ganzen Arbeit am meisten Spaß macht. Und ich glaube, also ich komme mit den Leuten ganz gut ins Gespräch. Ich glaube, ich habe es geschafft, dabei ganz natürlich zu bleiben. Und dann reden die Leute ja auch mit mir und ich rede mit denen. Und das gibt mir wahnsinnig viel, weil die sagen, was ist mir wichtig, was sehe ich für mein Geschäft, das sind die Gedanken, das sind die Sorgen und so weiter. Und das ist das natürlich, was wir mitnehmen, klar. Und wie gesagt, das macht mir auch am meisten Spaß. Also ich gehe selber zum Kunden, ich habe ja sogar dir mal was verkauft.
Ja, stimmt. Als ich noch Blumenhändler war, hat sich aber ganz schön lange hingezogen. Ne?
Ja, hat gedauert. Aber das
ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich war schon mit Valentins, war ich schon Tradedoubler-Kunde. Ich glaube, da warst du noch gar nicht bei Tradedoubler. Da waren die schwedischen Gründer die haben ein Boot gemietet, eine Hafenrundfahrt gemacht und dann konnten alle Advertiser dann von diesem Boot nicht mehr runter. Und dann gab es 2,5 Stunden Pressekonferenz zum neuen europäischen Marktführer im Affiliate-Marketing. Das war spektakulär. Da habe ich noch lange nicht in Hamburg gelebt. Da war so eine Hafenrundfahrt noch richtig spektakulär. Sehr gut. Mein lieber Matthias, vielen Dank. Auch wenn das jetzt nicht das erste und hoffentlich nicht das letzte Mal war, dass wir uns so strukturiert unterhalten. Mir hat das großen Spaß gemacht. Ich habe schon wieder was gelernt. Ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Ich mag deine klare und ehrliche Sicht auf den Zustand dieser Mutter aller Performance-Marketing-Gattung. Und ich wünsche dir persönlich als auch für dein Geschäft jetzt viel Erfolg in diesen aufregenden Zeiten. Ich hoffe, dass wir bald mal wenn wir in der Post-Recovery-Corona-Zeit sind, also in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, dieses Gespräch nochmal fortsetzen können und mal so eine Nachbetrachtung, wie sich eigentlich die Kurven entwickelt haben, vornehmen können.
Gerne, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit und die Mühe. Hat mich sehr
gefreut. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Matthias.
Tschüss.
Tschüss.